Radio Maria.
Spezialsendung. Jetzt begrüßen wir Sie wieder ganz herzlich zum zweiten Teil von unserem Einkehrtag über das Hören der Stimme Gottes mit der Annemarie Malkusch. Liebe Annemarie, du hast heute Morgen schon viel, viel Interessantes gesagt über die Voraussetzungen, wie wir überhaupt die Stimme Gottes hören können. Und wir spüren, dass das ein ganz entscheidendes, wichtiges Thema ist, das uns alle angeht. Nicht nur jetzt Sie als Hörerinnen und Hörer, sondern ich fühle mich ganz berührt auch selber als Priester, obwohl ich schon lange auf dem Weg bin und mich immer wieder bemühe, auch um dieses Thema des Hörens auf die Stimme Gottes. Da steht noch viel offen, da erwartet uns noch etwas. Nach diesen Voraussetzungen, die wir von denen gesprochen haben, von den Grundlagen, über die wir gesprochen haben, gehen wir jetzt ein bisschen weiter. In diesem zweiten Teil geht es um Stolpersteine und Hindernisse.
Genau. Wir haben heute Morgen schon einiges ansprechen dürfen und manche werden vielleicht sagen, boah, das ist so viel, das schaffe ich nicht. Diese Voraussetzungen sind so viele verschiedene, wie soll ich damit umgehen? Oder auch, wie soll ich den richtigen Kanal finden? Und es hat mit Übung zu tun und wir sollen uns nicht entmutigen lassen, womit wir auch gleich beim ersten Stolperstein sind, auf die ich jetzt gleich noch näher einkommen möchte. Aber wir sollen uns nicht entmutigen lassen, es soll uns nicht anstrengend erscheinen. Ich hatte es ja heute Morgen schon gesagt, Jesus sagt, seine Last ist leicht und sein Joch ist sanft. Wir haben generell so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Wort Joch oder mit einer Last, aber das ist es nicht. Gottes Stimme zu hören, sich ihm anzuvertrauen, seine Gegenwart auch wahrzunehmen und immer mehr wahrnehmen zu können, seine Führung über verschiedene Wege, die er hat, mit uns auch einen gemeinsamen Weg zu gehen, ist leicht, soll leicht sein. Es geht nicht um Leistung. Es geht nicht darum, ich muss jetzt so und so viel jeden Tag machen. Ich muss mich jeden Tag dazu zwingen. Ich will und darf mich allerdings auch nicht ablenken lassen. Und da haben wir noch einen Stolperstein. Ablenkung ist ein sehr, sehr intensives Thema, mit dem wir wirklich immer wieder zu kämpfen haben. Es ist so ziemlich das Oberste. Es kommen noch eine ganze Reihe anderer Möglichkeiten, die uns davon abbringen können, auf dem Weg mit dem Herrn zusammen zu gehen. Und ich habe wirklich jetzt für die Bilder in diesem Moment ein Bild, dass Jesus mit dir, mit dem Hörer, der jetzt dran ist, mit dem, der es auch später per Podcast oder zu anderen Gelegenheiten noch runtergeht, dass er dich an der Hand nimmt wie ein kleines Kind. Wir lernen neu, sogar wenn wir schon 20 Jahre Priester sind oder auch Bischof sind, genauso wie ein ganz, ganz normaler Gläubiger, der noch gar nicht viel erfahren hat. Wir lernen neu. Es hat eine neue Zeit angefangen, jetzt auch im hebräisch-biblischen Kreislauf mit Sukkot und mit Yom Kippur. Das wird eine andere Sendung sein. Aber es hat etwas Neues begonnen. Und viele, die schon etwas mehr Erfahrung haben, mit Gott zusammen zu gehen, diesen Weg zu gehen, spüren das aus, wissen auch, dass gerade jetzt hier in der Schweiz Dinge aufbrechen. Und dass das Gebet heute Morgen wie ein Weckruf ist, dass er dich persönlich an die Hand nehmen möchte, dass er mit dir gemeinsam einen Weg gehen möchte, denn das heißt es auch, Gottes Stimme zu hören. Und Ablenkung ist vielfältig. Ablenkung kann ein Telefonklingel sein, die Tür geht gerade ausgerechnet, wo ich mir vorgenommen habe, eine ruhige, eine stille Zeit mit dem Herrn auch einzurichten, auch wirklich etwas regelmäßiger zu machen. Es ist schon wichtig, dass wir eine gewisse Regelmäßigkeit da hineinbringen können, um das Kennenlernen, wie bei Verliebten, das Kennenlernen auch zu ermöglichen. Und Ablenkung bringt uns von dem Weg ab. Aber ich möchte gerade beim Punkt Ablenkung sagen, wir haben das in der früheren Sendung mal angesprochen, was ist, wenn ich einen Partner, den ich lieb habe, oder glaube, lieb zu haben, wenn ich den näher kennenlernen möchte. Ich gebe ihm alle Zeit. Ich warte auf seinen Anruf. Ich warte wieder auf die gemeinsame Zeit, die man miteinander verbricht und miteinander verbringt. Und man unterhält sich doch wirklich über Alltägliches. Man unterhält sich erstmal, wie war dein Tag? Wie geht es dir persönlich heute? Und nicht nur, wie ich den Nachbarn frage, wie geht's dir heute? Ja, tut alles ziemlich weh oder dies oder jenes. Ja, das sollen wir sagen, das dürfen wir auch sagen. Aber wenn ich mich ablenken lasse, weil meine Gedanken in der Zeit, die ich mit Gott verbringen möchte, schon damit beschäftigt sind, oh, heute ist ein wichtiger Tag, ich muss noch dorthin gehen und das und dieser Termin drängt mich noch und bei jenem muss ich noch anrufen, das kommt garantiert. Und es soll euch nicht entmutigen, das hatten wir als erster Stolperstein, entmutigen, oh, ich habe es nicht geschafft, ich mit meiner Zeit, das hat heute nur halbwegs rumgeklappt. Das war bei mir genauso. Es war nicht anders. Plötzlich fielen mir sämtliche Termine ein. Alle Bücher, die ich noch lesen sollte, alle Anrufe, die ich noch zu erledigen hatten, kamen erstmal über die Gedanken geschossen, wenn ich mich tatsächlich dann auch in diese Ruhezeit begeben habe. Und daher sagt uns das Wort Gottes, nehmt eure Gedanken unter den Gehorsam Christi. Wow, was heißt denn das jetzt? Wir haben den Punkt Gehorsam als Voraussetzung genommen. Jesus war seinem Vater ganz gehorsam in allem. Unsere Gedanken können wir doch nicht unter einen Gehorsam nehmen. Wie will ich meine Gedanken zur Ruhe bringen? Diejenigen, die schon mehr mit Exerzitien oder diesen Dingen auch ausprobiert haben, kommen da mehr und mehr auch rein. Aber wir haben dieses Wort und wir können sagen, Jesus, ich möchte meine Gedanken unter deinen Gehorsam befehlen. Die Gedanken sind etwas Lebendiges und sie sollen vom Geist auch geführt werden. Ich will nicht sagen beherrscht werden, aber geführt werden können. Es heißt, der Geist regiert und nicht das Fleisch, also wir mit unseren Gedanken, mit unseren Sorgen. Die sind wichtig, ja, aber sie dürfen nicht das Zentrum unseres Lebens sein. Wenn ich meinen Geist, wie Jesus als er starb, in die Hände Gottes befehle, wenn ich meine Gedanken im Gebet in die Hände Jesu befehle unter seinem Gehorsam, wird das geschehen. Es ist eine Willenserklärung, die ich mache und die Jesus auch braucht, weil er überfällt uns nicht, er raubt uns nicht aus, er zwingt uns nicht zu etwas. Aber wenn ich nach ein paar Mal Erfahrungen gemerkt habe, boah, das klappt nicht ganz so gut, seid nicht entmutigt, befehlt eure Gedanken in die Hände Jesu, unter den Gehorsam Jesu und euren Geist wirklich in die Hände Gottes Vaters. Jesus hat das gemacht, als er starb. Warum wohl? Ich meine, wenn du stirbst, ist alles dunkel um dich herum. Wirklich die Dunkelheit, die Finsternis, die Mächte der Finsternis, die hätten nur darauf gewartet, irgendetwas hier zu machen. Denn er war ganz Mensch. Aber er hat sogar noch in diesem letzten Moment gesagt, ich befehle meinen Geist, Vater, in deine Hände. Und das hat auch was mit uns zu tun, wenn wir lernen, in diese Ruhe zu kommen. Jesus, Jeshua, ich befehle meine Gedanken unter deinen Gehorsam. Manchmal übt man da ein bisschen und der Feind lenkt einen nach wie vor gerne noch am Anfang, klappt ja eh nicht. Ich habe es dir ja vorher schon gesagt, schaffst du nicht, bist nicht clever genug, kriegst das nicht hin. Lüge. Und ich zerbreche solche Lügen im Namen Jesu Christi, dass sie euch knebeln oder binden, hier weiterzumachen. Also, Wiederholung, Entmutigung ist ein häufiger Stolperstein. Es klappt nicht gleich das erste oder das zweite Mal. Es kann, es wird, aber vielleicht gibt es dazwischen eine Wüstenzeit. Das ist der dritte Punkt, Wüstenzeiten, sogenannte Nachtzeiten, Wartezeiten oder Prüfungszeiten. Es ist alles was anderes, aber Wüstenzeiten sind oftmals wie in die Leere gehen. Es kommt nichts Richtiges, es ist alles trocken. Ich kann beten und ich spüre überhaupt nichts. Jesus, wo bist du? Vater, wo bist du? Da brauchen wir das Wort Gottes, das uns verspricht, ich lasse dich nicht los. Es kann sein, dass du jetzt gerade mich nicht so deutlich erfährst, wie schon bei anderen Malen. Aber das mag eine Prüfung sein. Das mag einfach sein, hältst du an mir fest, auch wenn du mich jetzt nicht so deutlich hast. Im Hohenlied der Liebe haben wir eine sehr schöne Beschreibung zwischen dem Geliebten und der Geliebten, also Mann und Frau. Und es wird gerne auch als Buch für den Vergleich von Christus und seiner Kirche genommen, Braut und Bräutigam genommen. Ich habe spät erst gelernt, mich mit dem Buch so richtig anzufreunden, aber das hat was damit zu tun, dass Liebe jetzt nicht unbedingt so das Schwerpunktthema in meinem Leben war. Ich durfte das erst lernen. Ich durfte die Schönheit dieser Rose erst wirklich wieder erleben lernen. Weil einfach Missbrauch ein weiterer Stolperstein, Missbrauch ein sehr, sehr großes Hindernis war. Missbrauch kann erfolgen auf geistiger, auf seelischer, auf körperlicher und auch auf sexueller Ebene. Also körperlich und sexuell ist nicht das Gleiche. Ich kann körperlich ausgenutzt werden, über meine Kräfte arbeiten müssen. Dann ist es etwas was anderes. Aber Missbrauch ist das große Thema in unserer Gesellschaft. Ein Riesenthema. Ein Riesenthema. Es ist nicht nur hier in der Seelsorge so offensichtlich, es ist wirklich überall offensichtlich. Wir haben die Augen dafür öfters und wenn ich Missbrauch erlebt habe und damit mein Vertrauen gebrochen wurde, schon vielleicht in frühen Kindheitstagen. Ganz wichtige Dinge, die in die Seelsorge generell mal hineingehören, da nochmal drüber zu sprechen. Aber wenn mein Vertrauen zu meinem Vater, zu meiner Mutter, zu meiner Familie durch Übergriffe oder durch Überforderung eben zu sehr in Anspruch genommen werden, dann ist dieser Missbrauch ein großer Hindernisgrund, Gott zu vertrauen. Missbrauch hat immer damit zu tun, dass eben ein Urvertrauen, was wir brauchen, um Jesus zu vertrauen, um dem Vater zu vertrauen, zumindest angeknackst, wenn nicht sogar zerbrochen ist. Also Missbrauch kann aus dem, was jedes Baby, jedes Kleinkind schon von Anfang an braucht, Liebe, durch ein falsches Leistungsverständnis, durch Kinder, Menschen, die heute vielleicht älter sind, aber ungewollt waren und damit nicht willkommen, Da kann schon ganz, ganz früh was brechen. Es wäre mehr wie eine Sendung, die dieses Thema anbetreffen. Aber ich bin überzeugt, dass da unendlich viele Hörer davon betroffen sind, weil Missbrauch sehr stark mit Unglaube auch zu tun hat. Also nicht nur mit Generationsgeschichten, sondern einfach auch in Unglaube führt. Ich kann nicht glauben, dass. Ich weiß nicht, was Liebe ist, außer das, was ich vielleicht gelesen habe, was ich gehört habe, wo ich später, als ich größer war, mal einen Film gesehen habe. Aber ich habe es unter Umständen, und das war bei mir so, nicht in der Familie erlebt und noch vieles, vieles andere. Dadurch musste mich Jesus regelrecht Liebe wieder lehren. Und das, obwohl ich einmal verheiratet war und meinen Mann geliebt habe, wirklich, denn sonst wären nicht drei wunderschöne Kinder dabei rausgekommen, die ich mit Hingabe, ich war so als Löwenmutter bekannt. Also für mich war das alles schon Liebe. Und es hat sehr viel mit Fürsorge zu tun gehabt und mit Schutz zu tun gehabt. Aber heute hinterfrage ich diese wunderbare Zeit, ist da alles schon wirklich auch die Liebe gewesen, die Jesus auch in uns wecken möchte, die der Vater in uns hat? Habe ich die wirklich, dass ich da auch eine Verbindung zu Gott hingehen kann? Also Mangel an Liebeserfahrung, die sehr früh schon bei jedem angefangen haben kann, ist ein Stolperstein. Weil ein Mangel an Liebe auch ein Mangel an Vertrauen bedeutet, wenn nicht sogar Misstrauen. Aber wenn meine irdischen Eltern, wenn meine irdische Familie hier in einigem Fehler gemacht hat, werde ich Probleme haben, meinem himmlischen Vater zu vertrauen, Jesus zu vertrauen. Mein Kopf weiß es. Ich bin unter Umständen wirklich schon 10, 20, 30 Jahre gläubig oder glaube, mein ganzes Leben gläubig zu sein. Aber dieses Riesenloch in mir, dass ein Mangel an Vertrauen eben auch schon als Basis im Unterbewussten hat, wird es mir nicht leicht machen. Ich muss zu Jesus rufen, ich brauche diese Hilfe. Denn die Folge von solchen tiefen Mängeln ist eben, ich mache es selbst, ich kann das schon, ich muss allein für mich sorgen. Und da sind wir bei Festlegungen, die Erfahrungswerte sind. Wir hatten es von Festlegungen eben bei den Voraussetzungen, dass ich die mal beiseite legen muss oder sogar auflösen muss. Aber wenn ich solche Festlegungen aus Erfahrung habe, sind das keine Lügen, sind Erfahrungswerte. Und die hindern mich dran, Gottes Stimme zu hören. Weil da ein Mangel an Vertrauen ist. Das sind Dinge, die sehr früh beginnen und die erstmal hochkommen müssen, damit ich sie bearbeiten oder auflösen kann. Aber Jesus ist richtig klasse darin. Er lässt es daran nicht scheitern. Er kennt dich. Er kennt die Tiefe deines Herzens. Er kennt die Löcher in deinem Herzen. Er kennt die blinden Flecken in deinem Herzen. Er kennt die Wunden in deinem Herzen. Wunden sind ein großes Thema, was mich daran hindern kann. Innere Wunden. Innere Wunden haben häufig mit reellen Krankheiten als Auslöser dann ihren Austritt an unseren Körper. Aber tief in uns sind wir verletzt. Wir sind verletzt von Ablehnung. Wir sind verletzt von Ungerechtigkeiten. Es gibt so viele Fehler, die der Vater oder die Mutter gemacht haben können, die man auch Vaterwunde oder Mutterwunde nennt. Jetzt müssen wir wissen, dass Gott der Vater auch aus dem Hebräischen her El Shaddai heißt. Er ist sowohl Vater wie auch Mutter. Er nährt uns an seiner Brust, heißt es in der Bibel. Das ist vielleicht für manche ein bisschen schwieriger zu verstehen, weil sie da noch nicht so viel damit zu tun haben. Das hat was mit meinem jüdischen Erbe auch zu tun, aber es ist biblisch, es ist die Grundlage. Wenn ich aber ein Vaterwunde habe, weil mein Vater mich gar nicht wollte Also ich kam zum Beispiel sehr ungelegen, war ein 7-Monats-Kind in einem sehr katholischen Umfeld und das vor 60 Jahren. Das war so ein ziemlicher No-Go. Ja, sind ganz eigene Geschichten, die daraus eben auch entstehen. Aber es war Ablehnung da. Ich kam für den jungen Mann, der damals eben seine ganzen Temperamente nicht so gut gezügelt hat. Meine Mutter war ja auch sehr schön zu dem Mann noch dazu. Da kam die Frucht dann sehr schnell, ja. Und das hat aber für das Kind Ablehnung. Und zwar schon im Unterleib. Ich habe mit vielen zu tun, die eigentlich Sohn sein sollten, aber eine Tochter geworden sind. Ja, wo ein Erbe erwartet wurde, ob es Adel war, ob es ein Gut war, ob es ein Bauernhof war. Aber da wurde beim Erstgeborenen eben unbedingter Wert auf einen Jungen gelegt und dann war es ein Mädchen. Tiefe Wunden für diese Personen. Auch Verdrehung manchmal, weil sie immer mehr der Junge sein wollten wie das Mädchen. Also wir kommen, ihr hört schon da ein bisschen in diesen tiefen psychologischen oder seelsorgerischen Bereich hinein, aber Jesus ist und bleibt der beste Seelsorger.
Ja, wir kommen da natürlich auch in den ganzen Bereich von Heilung,
ja,
die natürlich im Zusammenhang mit dem Hören auf die Stimme Gottes ganz wesentlich ist.
Wesentlich.
Und das ist auch immer mehr zum Glück ein Thema in der Seelsorge, dass man auch jetzt in katholischen Kreisen viel mehr über Heilung. Und Wege der Heilung spricht.
Ja.
Das ist ein neues Element, das noch nicht so lange auf dem Tapet steht. Und wir versuchen das bei Radio Maria natürlich auch immer wieder zu betonen, eben gerade weil wir einfach feststellen, jeder ist irgendwo verwundet und braucht einfach die Heilung. Und die Psychologie kann nicht alles machen, da braucht es einfach den Heiland.
Ja, genau.
Ja.
Also nimmt mir jetzt das Wort aus dem Munde, danke dir dafür. Ich kann es mit ganzem Herzen sagen, Jesus und auch der Vater, er ist unser Heiland. Ich habe mit Psychologie zu tun, ich habe auch Psychologie studiert, wenn auch nicht abgeschlossen, genau wie Theologie, weil Jesus mich immer hat reinriechen lassen. Ich habe meine Abschlüsse, aber es ging ihm immer darum, dass ich Dinge erkennen darf, die wichtig sind und die auch ihre Berechtigung haben, aber wirklich heilen. Also nicht mit Medizin, nicht mit Tabletten, nicht mit irgendwelchem Ersatz. Wirklich heilen in der Tiefe. Gerade bei solchen Verwundungen kann nur Jesus. Und die Psychologie kommt da mehr und mehr drauf. Das Thema Vergebung ist seit wenigen Jahren erst bei der Psychologie, Psychotherapie wirklich zur Erkenntnis geworden. Und sie wissen aber noch nicht genau, wie sie das machen sollen. Denn Vergebung ist nicht nur das Lippenbekenntnis. Ach ja, ich bin Christ oder ich bin Katholik, ich bin evangelisch. Ich weiß, ich muss vergeben, also das ist nicht gut gelaufen, ich vergebe. Das ist eine erste Willensentscheidung. Aber es hat noch nicht unbedingt mein Herz schon erreicht. Deswegen zum Beispiel im Hören auf Gottes Wort ist jetzt mein ganz neuer Weg hier, auch ein Heilungszentrum in der Schweiz zu starten und da Lehrpläne auszuarbeiten und solche Sachen mehr. Das kam nur durch Hören zustande. Ich sag wunderbar, Herr, ich bin gehorsam, du setzt die Finanzen frei. Und das glaube ich auch. Ich bin davon überzeugt, er gebraucht Menschen, er gebraucht es, aber Heilung, gerade weil sie so ein Stolperstein ist, der enorme Störungsgeräusche in mein Hören auf Gott eben macht. Wenn tiefer Unglaube im Unterbewussten, wenn tiefes Misstrauen, wenn Mangel an Liebe so tief versteckt ist, dass ich es einfach nicht mehr wahrnehmen kann, weil ich sehr schnell gelernt habe, auch als Kind, mich selbstbewusst zu verhalten, leistungsorientiert zu verhalten, dann stehe ich konträr zu Gottes Wort, dass Leistung für ihn nicht maßgeblich ist. Gottes Reich funktioniert ein bisschen anders wie die Welt hier. Und wenn ich immer noch ihm gefallen möchte, was ich jahrzehntelang einfach noch drauf hatte, was kann ich tun, um dir zu gefallen, hat er das selbstverständlich auch mit Wohlwollen betrachtet. Aber er hat 10 Jahre dafür gebraucht, mir klarzumachen, ich habe dich lieb, so wie du bist. Mit all deinen Fehlern, mit aller deiner Vorschnelligkeit, mit deinem Temperament, mit diesem und mit jenem. Und das fiel mir enorm schwer, auch das anzunehmen. Also annehmen hat was mit Annehmen vom Hören Gottes zu tun. Annehmen seiner Liebe hat ganz viel mit Wahrnehmen von Gottes Stimme zu hören, zu tun. Also Heilung, innere Heilung ist ein Riesenthema, das mit Befreiung eigentlich auch einhergeht. Und die katholische Kirche hat eine sehr, sehr lange Tradition, was Exorzismus anbetrifft. Trotzdem sind es ganz wenige, die sich damit befassen möchten, weil das ja auch nicht nur ein so lustiges Thema ist. Aber das wäre mal eine ganz andere Geschichte. Das ist gar nicht so schwierig. Ich habe festgestellt, in meinen über 10 Jahren, 15 Jahren Erfahrung, auch am Befreiungs- und Heilungsdienst, Befreiung ist der leichtere Teil, Heilung ist der schwerere. Warum? Weil jedes, das ist der erste Satz, den ich so lebendig, wir hatten von der Schrift und der Lebendigkeit heute Morgen gesprochen, in den Voraussetzungen oder in den Wegen, wie Gott zu uns spricht, dieses Wort Gottes, jedes Knie hat sich zu beugen, jedes Haupt hat sich zu beugen und zu bekennen, dass Jesus Christus der Herr, der Herrn ist, der König der Könige, funktioniert hervorragend. Aber ich muss davon überzeugt sein. Und das ist so ein Weg, den ich erstmal lerne. Aber heute kann ich sagen, Befreiung ist das Leichtere. Heilung. Und gerade bei Männern übrigens, ein Aufruf an alle Männer. Alle Männer, wir beten intensivst schon Jahre für die Männer, dass sie in ihre Position als Haupt der Familie kommen. Aber nicht als Herrscher, sondern so wie Jesus sagt, dass er die Kirche liebt, ja, und so soll der Mann seine Frau und seine Kinder lieben. Das geht manchmal nicht ganz so gut, aber Heilung der Männer ist so wichtig. Dieses Gewisssein der Liebe Gottes als Vater, nicht unter dem Leistungsaspekt, nicht unter dem, ich muss was schaffen, ich muss eine Position einhaben, ich muss einen guten Namen haben, ich muss einen guten Ruf haben. Das ist nicht abzuwerten, das meine ich damit nicht. Aber damit erkaufe ich mir die Liebe Gottes nicht, damit erfahre ich mir die Liebe Gottes nicht. Ob ich in einem Kloster bin und habe viele Wunden und bin schon lange dort, ob ich Pfarrer, Pastor, Ältester, Frau, Mann bin, da ist nichts davon abgeschlossen. Und ich kann es nur sagen, ich habe es live erlebt, immer wieder, mit Samthandschuhen geht Jesus dran. Gerade bei seinen Jungs. Ja, nicht nur bei den Mädels, gerade bei seinen Jungs, weil hier so viel mehr Schaden angerichtet wurde. Wie ein Junge auch groß geworden ist, wie er groß gemacht ist. Und ich sehe jetzt im Moment den Vater weinen. Es haut mich immer von den Socken, wenn ich Gott den Vater weinen sehe. Er weint über seine Söhne, weil so viel kaputt gemacht ist in ihnen. Weil sie so viel Liebe brauchen, sie nicht wirklich bekommen haben, auch anders erzogen sind, ein völlig falsches Bild von dem himmlischen Vater haben und ihn nicht finden. Denn sie sind sehr früh dazu gebracht, du musst es zu was bringen. Fast überall. Das ist nicht eine Einzelsache, das ist fast überall. Wir haben heute eine Leistungsgesellschaft, die legt ihren Schwerpunkt in dieser Welt auf Leistung. Und ich rufe alle Pfarrer auf, gerade hier in der Schweiz und in Deutschland, ihr seid Hirten. Ihr seid Hirten. Ihr seid zu Hirten gerufen. Ein Hirte hat Schafe, um die er sich kümmern soll. Jesus ist unser unser Hirte, unser Oberhirte. Wir alle kennen das Bild, dass er sich das Schaf, das verwundete Schaf, um den Hals legt und es rumträgt, was übrigens tatsächlich in Schafherden so ist. Das hat sowohl zu tun gleich bei kleinen Schäfchen, da legt sich der Hirte das Schaf um den Hals, bis es den Geruch und die Stimme vom Hirten kennt. Das wissen die wenigsten. So wird man aneinander gewöhnt, ganz eng. Das zweite ist, wenn sie verwundet sind, auch dann trägt er sie. Und das dritte unter anderem ist, wenn sie rebellisch sind, wenn sie laufen, weglaufen, wenn sie immer wieder die Herde verlassen, dann legt er sie sich auch mal um den Hals und hält sie an den zwei, an den vier Füßlein fest, ja? Damit sie wieder wissen, hier ist Ruhe, hier ist Frieden, hier ist Sicherheit. Ja, ich darf neugierig auch mal woanders sein, ja, aber er wird mich da nicht aufhalten, aber bei ihm allein bin ich sicher. Und das sind eben einfach Ausführungen, wie es richtig sein soll, warum er unser Hirte ist und warum mein Aufruf an die Pfarrer vor allem einfach hier geht, Hirte. Hirte, nimmt wieder neu auf, was bedeutet Hirte sein. Wir haben auch in kleineren Gruppen Leiter, die so eine Hirtenfunktion haben. Aber gerade die katholische Kirche hat damit ja angefangen, Hirten auch als Pfarrer zu sehen. So, ich will da aber nicht abwaschen, wir waren bei Verwundungen. Die Wüstenzeiten wären noch ein bisschen auszuführen, die Prüfungen, aber dann wären wir heute nicht fertig. Verhärtete Herzen. Wie ist es mit verhärteten Herzen? Die Bibel spricht von harten Herzen. Die Bibel spricht davon, dass in Hesekiel Gott zweimal, ich glaube in 15 und 36, Hesekiel 15, Hesekiel 36, spricht er davon, und ich werde ihnen neue Herzen schenken, damit ihre versteinerten Herzen herauskommen und damit sie mich als ihren einzig wahren Gott erkennen können. Wow, ich dachte, ich kenne ein bisschen Gott. Ich dachte, ich bin schon 30 Jahre oder 50 Jahre gläubig. Wenn mein Herz aber verhärtet ist, weil ich Ungerechtigkeit erlebt habe, und zwar viel. Jedes Kind kann richtig falsch, Lüge, Wahrheit in etwa wirklich als Blaupause in sich hineingelegt erkennen. Aber es hat kein logisches Denken. Also richtig und falsch kann es unterscheiden. Ungerechtigkeit würde ein Kind nie als Ungerechtigkeit bezeichnen, aber es spürt, das ist nicht richtig. Und bezieht es häufig auf sich. Aber Ungerechtigkeiten ist nun mal das Fundament, auf das Satan arbeitet, hinarbeitet und da eine völlig falsche Burg baut, völlig falsche Gedankenfestung baut, die auf Sand gebaut ist. Was sagt uns die Bibel? Wenn ein Sturm kommt, wird das Haus, das auf Sand gebaut ist, wegbrechen. Nur das Haus, das was auf den Felsen gebaut ist. Wenn ich viel Ungerechtigkeit erlebe, ist mein Fundament nicht Vertrauen, nicht Glauben, nicht Gerechtigkeit, nicht Liebe und schon gar nicht ein Eckstein, auch wenn ich das vom Kopf her vielleicht sogar beigebracht bekomme, sondern immer genau das Gegenteil. Und es wird mich in die Tiefe ziehen, wenn es richtig stürmt, wenn dann heute Schwierigkeiten, Wirtschaftsschwierigkeiten, politische Schwierigkeiten, Kriege. Wir sagen alle in Europa, boah, der letzte Krieg war ja Gott sei Dank mehr wie 70 Jahre zurück. Das soll auch nie wieder kommen. Ich kann nur sagen, täuscht euch nicht. Wir haben heute Waffen, die sind so schnell eingesetzt und politische Leiter in sehr fernen Ländern, die können ganz schnell was vom Zaun brechen. Wir haben so viel Kriege wie noch nie, auch wenn sie Europa zurzeit nicht erreicht haben. Danken wir Gott dafür auf den Knien, dass es so ist, aber seien wir nicht sicher, dass das nicht so kommen kann. Und das kann schnell kommen und was mache ich dann? Wenn mein Vertrauen nicht auf Gott ist, wenn ich sage, ja, ich vertraue Gott, lass dich prüfen. Halte ihm dein Herz hin. in solchen Ruhezeiten. Fang damit an. Was hindert mich daran? Das ist die beste Übung überhaupt. Herr, was hindert mich, dich zu hören? Mir geht's gerade nicht gut. Ich bin so trocken. Ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Mir tut das und das weh. Und meine Mutter hat, und mein Vater hat, und mein Lehrer hat. Und diese Dinge. Da kann ich ihn als erstes erfahren, weil er will mich heilen. Es ist sein größter Wunsch, erst einmal mich als Mensch, als Seele, als Geist in diese Einheit zu bringen, damit ich ihn besser hören kann. Also fängt er damit auch an. Ja, dann gibt es ein recht interessantes Wort, das man aus dem Englischen kennt, aber nicht ganz so in der Sprache übersetzt bekommt. Denn die Bibel spricht von zerschlagenen Herzen zum Beispiel. Das hat sehr viel mit Traumata zu tun, das ja unter anderem auch ein Schwerbereich bei mir ist, aber in Behandlung. Aber auch hier haben wir diese Problematik Sleeping Spirits. Also mein Geist schläft. Und manche sagen, nein, ich habe Gott schon so intensiv erlebt, aber jetzt ist er weg. Und dann frage ich gelegentlich, hat es denn in der Zwischenzeit irgendwas gegeben, was dich ziemlich aus der Bahn gebracht hat? Häufig, es kann ein Unfall sein, es kann Ungerechtigkeit sein, es kann der Job verloren sein. Dann geht mein Geist quasi in eine Schlafposition, auch wenn er schon mal erweckt worden war. Ja, das andere komme ich gleich. Also ich habe schon ein bisschen Lebendigkeit drin gehabt, irgendeine große Schwierigkeit kommt. Ich drehe mich weg von Gott. Mein Geist geht schlafen. Ist wieder mal eine eigene Sendung, aber Sleeping Spirits. Mein Geist kann schlafen von Anbeginn meiner Geburt. Ja, aber ich bin doch getauft. Ein Kind kriegt erst mit 12, 13 Jahren so wirklich diesen wachen Geist. Wir sprechen auch von wachen Kindern. Die können schon richtig spritzig sein und lebhaft sein und all das. Das meine ich nicht damit, sondern zumal Kinder ja auch die geistige Welt viel besser wahrnehmen, wie wir. Und wir ihnen das absprechen. Ja, das ist Fantasie und lass das und so weiter. Tut das nicht. Nehmt das ernst. Ich hätte es nie geglaubt, mein dritter Sohn ist ein hochempfindsam, hochsensibel. Der hatte mit 6 Wochen fing das an, jeden Abend um 9:45 fing der an zu schreien, wie am Spieß. Keiner konnte ihn ruhig bringen, auch mein Mann damals nicht. Nur wenn er an mir bei einem Herzen lag, wurde er ruhig. Später haben wir festgestellt, dass er zu dieser Zeit geistig Dinge wahrgenommen haben, die ihn sehr erschreckt haben. Und die kamen regelmäßig. Aber nur bei der Mutter hat er den Frieden gefunden und die Sicherheit. Und dann war gut. Ich habe ihm später dann immer gesagt, gib das nicht auf. Gott will dir damit einfach auch eine Gabe geben, die geschult werden muss. Aber die meisten sagen, ja, das ist Quatsch, das bildest du dir ein und dies und jenes. Mach das nicht. Gerade jetzt hat Gott bei Kindern eine große Fülle an Geistesgaben ausgegossen. Schon bei ganz kleinen. Gerade können sie lernen, laufen lernen, gerade fangen sie an zu plappern. Wenn ein Kind dir sagt, ich sehe hinter dir Papa einen Engel stehen, nimm das bitte ernst. Es ist nicht die Fantasie des Kindes. Es ist Realität, wir haben eine unsichtbare Welt. Also zurück zu dem Thema verhärteten Herzen. Solche Ungerechtigkeiten, die wir von klein auf als nicht richtig empfinden können, etwas Verbrechen und ein Stein fällt in unser Herz. Weil unsere natürliche Blaupause, die Gott uns ins Herz gelegt hat, in unseren ganzen Geist reingelegt hat, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut und das ist böse, das kann ein Kind unterscheiden, oftmals besser wie wir. Aber wir bringen ihm weltliche Prinzipien bei, die nicht mehr unbedingt Gottes Prinzipien sind. Und dann bringen wir Steine ins Herz schon eines Kindes. Und irgendwann ist dieser Container voll, irgendwann ist dieses kleine Herz oder dieses größere Herz voll und ist steinern. Es ist hart. Es kann nicht mehr die Frequenz, den Klang von Gottes Stimme hören, Also lasst uns nachher auch wieder bei Abschluss der Sendung beten, hier gerade nach Hesekiel, schenke mir ein neues Herz. Erziehung, Elternhaus, Umgebung kann zum Stolperstein werden. Ich bin in einer atheistischen Umgebung aufgewachsen. Ich bin in einer sehr strengen Umgebung aufgewachsen. Die Prägung meiner Eltern bei Kriegsgenerationen, völlig eigenes Thema, bei Kriegsgenerationen besonders geprägt durch den Krieg, auch die Väter besonders geprägt durch den Krieg, machen etwas mit mir, verändern mich in meinem Wesen und das kann zu Prägungen führen, die zu Unglauben führen. Nee, das ist heute nicht mehr so. Und wie gesagt, Fantasie, Schwärmerei, also ganz verschiedene Gründe, die da genannt werden. Dann werden auch Gaben unter Umständen runtergebrochen oder kaputt gemacht. Oder wir hatten Missbrauch vorhin als Stolperstein. Das hat auch was mit Prägung und Erziehung zu tun, weil es häufig im Elternhaus auch beginnt. Meine inneren Grenzen, die ganz natürlich von Gott gesetzt werden, auch als Schutzgrenzen, werden dadurch niedergetrampelt. Und ich kann einfach nicht mehr unterscheiden. Ich habe das Unterscheiden weggenommen, geraubt bekommen. Nicht nur nicht verlernt, ich habe es geraubt bekommen. Also Erziehung, Elternhaus, Umgebung ist ein Stolperstein oder kann einer werden. Und dadurch der nächste kommen solche großen Gedankenfestungen wie Angst, wie Unglaube, Zweifel und Minderwertigkeit. Wir haben das heute Morgen schon mal kurz angesprochen, dass wir das bei jedem Zeitpunkt, wo wir Gott hören wollen, rausschicken müssen. Der Feind versucht natürlich erstmal ein bisschen zu widerstehen, darf er nicht, muss ich erst lernen. Aber diese Wurzeln, wo kommt meine Angst wirklich her, wo kommt mein Unglaube wirklich her, die kann ich nur in einzelnen Heilungsschritten mit dem Herrn angehen. Und gerade bei Angst ist eine der häufigsten Reaktionen, ich darf keine, als Junge schon sowieso, ich darf keine Angst haben. Wir haben sogar, wenn Jungs zusammenkommen, die haben dann Mutproben und alles Mögliche, sogar heute noch manchmal. Und dann kommt ganz, ganz schnell Stolz rein. Und ich weiß gar nicht, es ist einfach so. Ja, ich versuche, meine Angst, meine Unsicherheit, meine Minderwertigkeit mit einem gegenteiligen Verhalten zu bedecken, zu verdrängen und dann funktioniert es nicht. Was haben wir heute Morgen gesagt als Voraussetzung? Ehrlichkeit. Hier haben wir Stolperstein. Wenn ich nicht ehrlich zu mir bin, dass das bei mir jawohl, als Mann, als Frau, aber auch als Junge wie als Mädchen da ist, kann Gott mich nicht heilen. Er zwingt mir ja nichts auf. Und ihn zu fragen, ist da was bei mir, ist der erste Schritt, den ich tun kann in so einer Ruhezeit, Herr, ist da was in mir, was Unglaube sein kann, wo kein Vertrauen da ist. Ich erinnere mich sehr gut, dass eine Schwester von mir, also eine Glaubensschwester, mir vor circa 7 Jahren mal gesagt hatte, du, schönen Gruß vom Herrn, bei dir sind Existenzängste. Und ich habe fast laut gelacht, weil ich war recht bekannt dafür, dass es kaum eine Herausforderung gab, der ich mich nicht gestellt hätte. Probleme, geht zu Anne, die macht das schon. Also ich war da immer sehr fest, sehr firm, sehr orientiert, leistungsorientiert und Problemlöser. Aber ich habe damals eine große Gnade vom Heiligen Geist erfahren. Nämlich, ich bin dann in mein Zimmer und tatsächlich auf die Knie gegangen und sagt, also Herr, ne, das kann ja nun gar nicht sein. Sie ist zwar oftmals sehr gut gelegen mit dem, was sie mir gesagt hat, aber das stimmt ja mal gar nicht. Nur sollte eventuell, vielleicht, völlig unwahrscheinlich, dann doch irgendwo irgendwas ein bisschen sein und ich habe es übersehen, Herr, dann zeig es mir. Diese letzten 7 Jahre habe ich damit verbracht, diese Ängste aufzuspüren. Und es sind Existenzängste gewesen. ich sollte abgetrieben werden, habe dann später ganz andere Sachen noch erlebt, habe viele Nahtoderlebnisse hinter mich bringen müssen. Ich hatte mehr wie Existenzängste. Und durch den Weltjugendtag, was dann auch noch an Verfolgung kam im Finanzbereich, das hat diese Sachen wieder geschürt. Wenn Gott nicht zu diesem Zeitpunkt, gerade nach dem Weltjugendtag, hier schon massiv an mir gearbeitet hätte, mit Vertrauen, mit neuen Wegen, ich hätte das nie überstanden. Nie. Ich hatte nie Seelsorge, ich hatte nie Psychotherapie, ich habe nicht eine Tablette genommen. Halleluja. Ist das Gnade? Das geht. Es muss nicht bei jedem gleich sein und es heißt nicht, werft jetzt alle Psychopharmaka weg oder was auch immer. Das habe ich damit jetzt nicht gesagt, aber Gott hat mir viel, viel Gnade geschenkt. Ich kann mein Leben vom Zeitpunkt der Zeugung bis vor einigen Jahren mit Trauma überschreiben, aber jedes Jahr. Ohne Jesus wäre Heilung nie möglich gewesen, nie. Und er wusste genau, dass ich entweder jeden Psychotherapeuten austrickse oder mich ihm erst gar nicht erst öffnen würde. Er hat es selber gemacht, es geht. Aber er als unser Heiland gebraucht sehr wohl Menschen. Auch Seelsorger, Frauen, Männer, Psychotherapeuten, auch wenn es nicht anders geht. Nur seid euch dessen gewahr und gebt's ihm hin, legt's ihm hin immer wieder. Aus diesen Geschichten mit Ungerechtigkeiten kommen Sklaven- oder Opfermentalitäten. Ganz, ganz großes Thema, hat auch was mit Illegitimität zu tun. Wenn ich also 7-Monatskind bin, bin ich nicht in Gottes Bund hier hineingeboren. Könnten manche jetzt aufschreien und sagen, ja, geht doch gar nicht. Entschuldigt, eigene Sendung. Auch mindestens eine Stunde. Aber diese Opfer- und Sklavenhaltung hat damit zu tun, dass mein Wille gebrochen wurde, mein Vertrauen gebrochen wurde. Und ich alles dafür tue, dass der andere mich lieb hat, dass der andere mich wertschätzt, dass der andere mich sieht. Wie viele Menschen habe ich, die zu mir kommen und sagen, ich werde nicht gesehen? Und Gott sieht mich auch nicht. Gott hat mich übersehen. Gott hat mich übersehen. Ich werde von niemand gesehen. Ich kann mir die Füße wundrängen. Ich kann tun, machen und auch in der Gemeinde alles, alles machen. Wenn jemand gebraucht wird, eine helfende Hand, bin ich da. Und danach, wenn es um Geburtstagseinladungen geht, bin ich nicht mehr gesehen. Solche Schmerzen bei diesen Menschen. Es ist nicht ein Fall, es sind viele. Und Gott sieht dich. Ich spreche es dir zu. Gott sieht dich und er weint mehr mit dir, wie du es dir vorstellen kannst. Meine tiefsten Erlebnisse mit dem Herrn sind, wenn er weint. Er weint, er weint. Er ist kein ferner Gott. Er weint um jeden Einzelnen, dem Ungerechtigkeit geschieht, dem Missbrauch geschieht, der ausgenutzt wird, dem ein falsches Bild von ihm selber eben auch vermittelt wird, egal auf welchem Weg. Er weint. Es tut ihm weh. Wir kreuzigen Jesus immer wieder. Wir kreuzigen den Vater immer wieder. Nicht, dass wir es böse meinen und er weiß das, aber es ist so. Und zu wissen, dass er mit mir leidet, wenn ich Schmerzen habe, auch körperliche Schmerzen habe. Er leidet mit mir. Dann kann manche sagen, ja, warum heilt er mich nicht? Da haben wir nicht nur eine Sendung. Ich glaube, da können wir das Radio übernehmen. Nein, Spaß beiseite. Es sind viele, viele, viele Gründe. Aber ich will euch das mit auf den Weg geben. Es ist so, er weint mit euch. Er ist mit euren Schmerzen. Er will euch aus solcher Opferhaltung, aus solcher Sklavereimentalität, die eben nur tun will, um geliebt zu werden, um Aufmerksamkeit zu erringen, um gesehen zu werden, noch nicht mal populär, einfach, ja, ah, du bist der und der und bist jede Woche da, schön, dass du da bist. Das sind so ganz Kleinigkeiten. Mein Vater hat mir mal erzählt als Flüchtling, wie er mit der Familie dann nach Neustadt kam, dass seine besten Zeiten waren, als man ihn dort als Mensch, als Neuankömmling wirklich auch willkommen geheißen hatte. Leider ist dieses Willkommen geheißen in den Kirchen, gerade auch in den katholischen normalen Kirchen, nicht üblich. Du bist im Gottesdienst, aber wenn du nicht zum innersten Zirkel vielleicht gehörst, wirst du oftmals gar nicht gesehen. Schwierig, ganz schwierig, wenn ich sowieso solche Wunden mit mir herumtrage. Ja, ein Stolperstein ist auch meine Herzenshaltung, diese Einstellung, bin ich offen oder, oh, das ist auch wieder was bei mir, bin ich fordernd, bin ich frech, rebellisch? Ich würde sagen, alles drei zählte zu mir. Ich war fordernd, ich war frech und war rebellisch. Er hat sich doch erbarmt. Aber da war es noch ganz am Anfang. Er kannte mich, er wusste um meine Wunden, er wusste um meine Zerbrochenheit, er wusste um meine Skepsis. Und er hat sich dessen erbarmt, im wahrsten Sinne des Wortes. Heute würde ich mir das nicht mehr erlauben, weil ich heute wieder einen neuen Zugang zur Ehrfurcht gefunden habe und begriffen habe, wie diese Zusammenhänge sind mit Verletzung und ihm auch gegenüberzutreten. Auch hier wieder so ein schönes Beispiel. Ich war wiedergeboren. Ich hatte eine lebendige Beziehung. Ich habe wieder intensiv angefangen, die Bibel zu lesen. Altes Testament, viel Weiberei. Oh. Ne, Feminismus, Emanzipation. Ich war ja dann schon über 40. Oh Herr, wie kannst du das zulassen? Ach, war ich dann. Ich turbelte um mich herum, ich machte ihm richtig gehend Vorwürfe, im wahrsten Sinne des Wortes, war nicht sehr höflich. Wie kannst du das zulassen und überhaupt und bum, 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 bum. Also es war sowohl fordernd wie rebellisch wie frech. Und er hat mir ganz sanft, fast unmittelbar danach geantwortet, weil es damals zum Schutz der Frauen notwendig war. Es gab keine Versicherung, es gab keine Krankenversicherung, es gibt keine Rentenversicherung. Frauen waren nur im Verbund vom Mann, wenn der sich eben von seinem Sozialstatus oder von seinem Einkommen das leisten konnte, gesichert, um nicht in eine Prostitution oder andere Sachen reinzukommen. Oder eben, jetzt würden wir ins jüdische Leben hineinkommen, das aber auch für andere galt, wie das ist, wenn jemand gestorben ist, wenn dein Mann im Krieg gestorben ist und die Familie hier diese Sicherung vorgenommen hat. Oh, habe ich dreimal tief geschluckt. Aber er hat mich genau auf dem richtigen Fuß erwischt. Frau, Schutz und Versorgung. Damit konnte ich viel anfangen. Ich habe es nur unter dem Aspekt von Sex und viel Weiberei gesehen. Das war nun mal auch eine Wunde. Aber er sieht es unter dem Aspekt Versorgung. Heute, er hat von Anfang an eine Ehe. Ja, es gab nur ein Adam und eine Eva und nicht fünf Evas. Er hat das ja auch wieder zurückgeführt. Aber es gab Entwicklungen in der Menschheitsgeschichte, wo das einfach auch zum Sozialen gehörte. Nur diese Haltung würde ich mich heute einfach ja fast nicht mehr trauen aus Ehrfurcht. Nicht aus Angst, sondern aus Ehrfurcht. Fehler gehören dazu, also Ausrutscher gehören auch bei mir dazu, ganz genauso. Das sind auch immer nur Anhaltspunkte. Es sind nie Fixregeln, was ich hier sage. Es gibt keine Prinzipien. Und die Prinzipien sollten wir auch kennen. Aber Gott lässt sich nicht festlegen. Er ist nicht mehr souverän, sondern er braucht auch ab und zu noch andere Sachen. Tja, die Festlegungen haben wir schon gesagt, nicht geliebt zu werden, nicht wahrgenommen zu werden. Da bin ich schon ein bisschen drauf eingegangen. Auch über das Thema Enttäuschungen. Die Festlegungen haben wir auch schon gesagt. Ich will es nur noch mal wiederholen, weil uns die Zeit wegläuft. Fehler und Angst vor Fehlern, ein riesen Stolperstein. Angst, Fehler zu machen. Aber das gehört dazu. Es gehört dazu. Und mein Anfang war voll damit. Ja, gerade bei Gottes Stimme hören, wenn es in prophetische Gaben ging. Ich weiß, in diesen Exerzitien, diesen Schweigeexerzitien, die ich ganz kurz mal erwähnt hatte heute Vormittag, wobei mir die Gaben aufgebrochen sind, habe ich den damaligen Pfarrer und Pater sehr herausgefordert. Sehr. Und dann hat er mich bei den zweiten Exerzitien, hat er gesagt, du, ich habe da so verschiedene Erfahrungen, ich weiß nicht wie, wo, was, aber mir wär's schon sehr recht, Schweigeexerzitien nur nochmal, wenn du dich vorher einer Psychologin unterziehst. Weil ich sehr stark schon im Prophetischen gelaufen bin, von Anfang an dann, boah. Und es hat am Anfang auch sehr gut funktioniert, von dem mal abgesehen, da kannte ich die Fehlerquellen noch nicht alle. Und ich fand das unmöglich, aber ich wollte zu diesen Exerzitien gehen. Und dann hat er mich in Mannheim an eine katholische christliche Psychologin verwiesen. Er wollte ja nur abchecken, wie mein Geisteszustand war. Und ich fand das ja ätzend, weil ich war doch Geschäftsfrau und erfolgreich und ich hatte 25 Angestellte. Und wie kommt denn dieser Mann dazu, mir sowas zu erzählen, nur weil ich hier ihm ab und zu was sagte. Und wir hatten ein super Gespräch mit der Psychologin und die war total begeistert von mir und hat mir einen Persilschein ausgestellt, dass ich also mental absolut gesund bin und so weiter und so fort, hat es ihm auch gesagt. Aber ich bin raus in mein Auto, stinkesauer auf Gott und habe gesagt, und im Übrigen, kannst du dir das alles wieder einpacken? Das mache ich nicht mehr nochmal mit. Das war jetzt nur wegen dir und nur, weil ich in die Exerzitien wollte. Nie wieder, nimm's und lass es. Von dieser Sekunde an sind sämtliche Gaben weggeblieben, sämtliche. Innerhalb von, wie gesagt, Sekunden, Minuten. Ich habe Gott nicht mehr gehört, ich habe ihn nicht mehr wahrgenommen. Nach einer Woche kam ich auf allen Vieren angekrochen und habe gesagt, Herr, es tut mir ja leid, aber ich kann nicht ohne dich. Wenn ich das, wenn man das mal hat, man will es nie, nie, nie wieder loswerden. Was ist hier los? Und dann hörte ich seine Stimme sehr klar und ich gebe es an euch wirklich zur Ermutigung weiter. Mache Fehler. Er hat so gesagt, mache Fehler, aber geh. Dafür bin ich am Kreuz gestorben, dass du Fehler machen kannst, zu mir kommst, sie bekennst, auch als Sünde. Ich kann's wieder in Ordnung bringen. Ich bring's für dich in Ordnung. Aber geh voran, lerne. Für dieses Friedensangebot war ich dann sehr dankbar und habe es auch angenommen. Also wir hätten jetzt noch 8 Fehler, die wir machen können. Das geht leider nicht. Die Zeit ist vorbei, weil wir um 14.30 Uhr dann die gemeinschaftliche Runde machen und auch noch beten wollen. Ich weiß nicht, Thomas, wie siehst du das? Sollen wir mal weitermachen? Sollen wir die Fehler noch ein bisschen ansprechen und beten? Wie ist die Planung?
Wie ist die Planung? Die Planung ist dann für sich frei, aber ich denke, wir brauchen einmal ein bisschen auch Zeit, um das zu verarbeiten. Und ich möchte auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einladen, dass Sie auch anrufen, vielleicht einen Punkt von diesen vielen Hindernissen, die da möglich sind, auch noch etwas vertieft, etwas hören möchten darüber. Mir kommt es ein bisschen vor, wenn es so viele Hindernisse gibt, dann wird das Ganze unglaublich kompliziert und schwierig.
Das hatten wir ganz am Anfang. Das hatten wir ja ganz am Anfang.
Entmutigung.
Ich habe angefangen die Sendung auch von den Voraussetzungen. Oh, das schaffe ich nicht. Ich muss über die Dinge wissen. Es hat was damit zu tun, dass ich nicht uninformiert bleibe. Aber ganz klar, der wichtigste Punkt ist, Gott liebt mich. Der Vater ist mein Vater, auch wenn ich ihn nicht kenne. Ich brauche die Punkte, um einen Anhaltspunkt zu haben, um wie ein Kind zu ihm zu kommen und sagen, Herr, was ist da dran? Wo liegt's denn bei mir? Der wird auch nicht gleich mit der kompletten Palette anfangen. Aber ich darf's wissen. Es soll mich nicht entmutigen, auch wenn es viele Stolpersteine sind. Es soll mich ermutigen, ich darf Fehler machen. Ich habe solche Probleme. Es sind ja viele, die sagen, ich höre Gottes Stimme nicht. Ich weiß auch nicht, wie es geht. Also für mich ist das Thema überhaupt nicht dran. Das stimmt nicht. Weil ich solche Probleme habe, kann es der Hinderungsgrund sein. Aber es kann mich dann auch ermutigen zu sagen, nee, das will ich nicht mehr. Wenn es heißt, und so heißt es, jeder kann Gottes Stimme hören. Oder Erfahrung. Wir haben ja uns darauf geeinigt, dass es mehr mit Kommunizieren und mit Wahrnehmen auch zu tun hat, nicht nur mit der auditiven Stimme. Also dann ist das wichtig für mich zu wissen. Aber es ist nicht schwierig. Auch das war der Einführungssatz. Meine Last ist leicht, mein Joch ist sanft. Ja, es gibt die Dinge. Ja, ich muss Stolpersteine finden. Auch in meinem nächsten Buch über die Braut werden diese Stolpersteine in verschiedenen Bereichen genannt. Ich muss wissen, was mich daran hindert, Braut, wirkliche Braut zu werden. Es ist nicht nur ein Automatismus. Aber es hat damit zu tun, dass ich in dem Vertrauen, ob ich es schon ganz dick habe oder nur ein Kieselstein, ja, warum heißt es denn Glaube wie ein Sandkorn? Ja? Kleinglaube, Unglaube. Jesus beschäftigt sich damit und er hat nie gesagt, das ist für mich ein Thema, das ist für mich problematisch, deswegen spreche ich nicht zu dir. Im Gegenteil. Er will helfen. Das muss ich in meinen Kopf hineinbekommen. Das muss ich in mein Herz hineinbekommen. Ich kann dreckig sein bis zum geht nicht mehr. Ich kann Wunden haben, bis dass ich kaum noch laufen kann. Aber er liebt mich und er will mir helfen, in das Neue hineinzukommen.
Wunderschön. Also ist natürlich auch wichtig, eben, dass man solche Hindernisse, Stolpersteine ein bisschen kennt, um einfach auf dem geistlichen Weg weiterzukommen, um vielleicht eben eine größere Kenntnis zu erhalten. Aber es ist nach wie vor an uns, dass wir uns einfach hineinwagen und den ersten Schritt machen und uns dem Herrn öffnen, seine Liebe öffnen und sagen, hier bin ich, sprich zu mir, ich will etwas ganz Neues mit dir anfangen.
Und erleben.
Und erleben. Also ein bisschen Musik und wenn Sie eine Frage haben, 043 501 22 22. Ja, da dürfen wir jemanden begrüßen am Telefon. Grüß Gott.
Grüß Gott miteinander, da ist die Mathilde. Ich habe eine Frage, wenn ich mal ein Geschenk von Gott erhalten habe, in Form von einem Charisma, und das Gott zurückgegeben habe, gibt er das mir wieder oder will er auf etwas anderes hinaus?
Wenn ich es wieder haben möchte, gibt es mir auch wieder. Das habe ich mehrfach mit Menschen, die ich begleite, erleben dürfen. Die Gründe, warum das Charisma weggefallen ist oder zugedeckt wurde, zugeschüttet wurde, ist unterschiedlich. Oder wenn ich Angst hatte, mit dem umzugehen und ihm das wieder zurückgebe, bitte und du wirst bekommen, sagt das Wort Gottes und das kann ich bestätigen. Bitte ihn, dass das wieder freigesetzt wird, frag ihn, warum du das überhaupt zurückgegeben hast oder nicht mehr so ausüben wolltest, nicht mehr so haben willst, tu Buße. Tu wirklich Buße, ganz, ganz wichtig. Tu Buße, dass du es nicht haben wolltest. Das ist nichts Schlimmes. Das ist nicht, dass es dich da zerreißt. Aber dennoch, wir haben einen Fehler da gemacht und wir wollen es wieder haben, weil er hatte eine Aufgabe mit dem Charisma, was er dir gegeben hatte. Und das wollte er auch von deiner Berufung her sicherlich mit da unterstützen. Was nicht heißen kann, dass nicht noch andere Charismen kommen. Ja? Also wir haben, glaube ich, eine ziemlich große Palette. Wir sagen ja in Psalm 23, er hat einen gedeckten Tisch für uns. Da kann noch ganz viel sein. Ich würde sagen, das sind noch einige kleine Päckchen für dich, Mathilde, die auch abzuholen sind. Und glaub mir, Brillantringer sind ein kleines Päckchen. Es muss nicht immer sehr groß sein und ist trotzdem extrem wertvoll. Aber das hat was mit Gehorsam zu tun auch. Er hat dir mal was gegeben, weil er eine bestimmte Sache da auch verfolgen wollte. Er hat kein Problem damit, dass du davor mal Angst oder andere Dinge hattest. Komm zu ihm wie ein Kind, Tobuße, bitte ihn, dass er es wieder erneuert. Und dann wirst du auch erleben, dass es zurückkommt. Er wird dich lehren, er wird dich schulen, er gibt dir vielleicht andere Personen noch zur Seite, damit du lernst, damit umzugehen oder was es auch immer war. Und ich ermutige dich wirklich von ganzem Herzen.
Danke vielmals.
Bitte schön.
Auf Wiedersehen.
Wiederhören.
Auf Wiedersehen. Danke vielmals.
Ja, Anna-Marie, wenn wir schon bei den Fehlern sind, du hast vorhin erwähnt, es gäbe da noch einiges zu sagen. Also, du bist
also ich mache einen Schnelldurchlauf. Ich mache einen Schnelldurchlauf, weil ich kann jedem empfehlen, auch später am Podcast, bestellt euch die CD hier bei Radio Maria von der ersten, von der zweiten, sogar auch von der dritten Sendung jetzt mit dem Austausch, wo wir zu viert dann so Erfahrungen und Wege mit dem Herrn begleiten, weil man muss das nachhören. Du hast es heute Morgen schon gesagt, wow, das ist viel. Es sind über 12 Jahre Erfahrung, es sind über 100 Bücher und mehr. Es sind mehrere Jahre Erfahrung im Umgang mit anderen Menschen, die auch jetzt in eine ganz, ganz knappe Form geführt haben. Aber zu den Fehlern, die am häufigsten auch gemacht werden, ist diese Dinge, oh, ich hätte jetzt am liebsten den Himmel gleich auf Erden und alles ganz schnell. Und wir sind im Königreich Jesu Christi, wir sind im Königreich Gottes, nicht beim Fast Food, ja, wo alles innerhalb von 10 Minuten möglichst serviert werden könnte. Wir haben gerne so die Vorstellung, oh Gott, jetzt spreche jetzt und klar und auch nur die ganz wichtigen Dinge, nicht so das alltägliche, aber das ist es nicht. Wir haben ja eine tiefe Sehnsucht nach seiner Gegenwart. Und das braucht auch Zeit. Es wird immer besser. Ich verspreche euch, ich kann es euch wirklich versprechen, denke ich, Verantwortung dafür übernehmen. Es wird immer besser mit der Zeit und mit dem Üben. Lasst nicht locker. Wir haben uns in der Musikpause gerade drüber unterhalten. Ja, das hört sich ja alles mit den Hindernissen so furchtbar an. Da brauche ich gar nicht erst anzufangen. Deswegen habe ich die zweite Sendung heute angefangen. Die Last ist leicht. Joch ist sanft, übt. Es ist nur wichtig, dass wir es erstmal wissen, gerade in Wüstenzeiten. Herr, warum sprichst du nicht mehr? Warum ist das alles so trocken? Ja, dann suchen wir ihn mal ein bisschen, damit er mir was zeigen kann, was bisher noch nicht dran war. Aber diese Hindernisse, Stolpersteine mal wenigstens gehört zu haben, ist deswegen wichtig, weil wir ja noch einen Widersacher haben. Ja, und der hat eine Kopie davon. Der hat eine falsche Stimme, der hat einen falschen Propheten, der hat falsche Eingänge, der hat falsche Türen. Da gibt's einen zweiten Himmel. Wer von uns weiß denn, dass es einen zweiten Himmel gibt? Nö, ich weiß nur von einem Himmel und dem thront Gott. Richtig. Und wer ist rausgeflogen? Satan. Wen hat er mitgenommen? Ein Drittel der Engel. Ja, wo sind die denn? Der heißt Herr der Lüfte. Wenn er der Herr der Lüfte ist, hat er sich unter dem, was Gott als Himmel bezeichnet, eben auch was geschaffen. Einen Zwei sozusagen, eine Kopie davon. Ja, er ist auch unten in der Hölle, im Hades. Aber wir müssen uns einfach dessen auch bewusst sein, es gibt einen zweiten Himmel, es gibt eine Kopie. Und er versucht absolut alles schon seit mehreren tausend Jahren von Gott her zu kopieren. Also wenn ich diese Stolpersteine und Hindernisse nicht bekomme, wie leicht laufe ich in die Fänge der Esoterik? Wie leicht laufe ich in die Hände von New Agelern? Weil meine Sehnsucht da ist, aber ich weiß gar nicht, warum ich so leicht getäuscht werden kann und den falschen Eingang nehme. Also es soll uns nicht entmutigen, es soll uns nicht abhalten, sondern es darf bei uns im Bewusstsein mal ein Häkchen hinkommen. Okay, ich höre mir das später nochmal an, im Vierteljahr, in einer Woche. Dann setzt sich was Neues und dann kann ich da nochmal dran. Also Fast Food war, wie gesagt, ein Fehler, den ich mache. Ich erwarte zu viel, ich erwarte zu schnell. Aus dieser Sehnsucht heraus, es muss es doch gleich neu sein. Wenn wir Babys sind, macht Jesus das auch. Kann ich auch bestätigen, dann ist er da. Dann klappt das wunderbar. Eine ganze Weile kann es auch wunderbar klappen und plötzlich ist es, als wird ein Schalter rumgedreht. Und jetzt, Herr, was ist denn jetzt los? Ja, dann nehme ich meine Liste mit den Stolpersteinen. Dann nehme ich meine Liste mit den Voraussetzungen. Und bete, Herr, was stimmt denn da bei mir nicht? Warum ist jetzt gerade mal eine Pause eingetroffen? Dann ein großer Fehler, der auch gerne gemacht wird. Ja, aber wir haben ja so ein paar tolle Leute, die können das. Die können gut beten, die können gut Fürbitte halten. Die sind prophetisch, vielleicht sind sogar Propheten dabei. Die machen das schon. Ich brauche das nicht. Ich schiebe damit meine Verantwortung, eine Beziehung mit Gott als Vater einzugehen, auf einen anderen ab. Ja, aber wenn ich nur aus der dritten Quelle beziehe, da ist auch eine Fehlerquelle. Jeder von uns macht Fehler. Du kannst 12 Jahre Prophet, du kannst 40 Jahre Prophet sein, du kannst prophetisch begabt sein für verschiedene Aufgabenfelder. Du machst Fehler. Und manchmal, damit wir uns nicht überheben, haut uns der liebe Papa auch mal so eine Korrektur auch als Propheten vor die Nase und sagen so, nur damit du mal weißt, du bist abhängig von mir und nicht von dir selbst. Also dieses Weitergeben, dieses Verlagern meiner Verantwortung, das haben wir im Übrigen schon im Garten Eden. Ja, da hatte Adam schon gesagt, nee, die Eva war schuld. Und die Eva hat schon gesagt, nee, die Schlange war schuld. Die Verantwortung zu übernehmen für etwas, was ich in meiner Beziehung mit Gott mache und nicht den anderen, da als Hauptschwerpunkt. Ich meine nicht, dass er Ratgeber sein soll. Ich meine nicht, dass ich mich mit anderen austauschen lassen kann, sondern dass es viel bequemer ist. Oh, der andere betet. Oh, Annemarie, du betest so schön. Helga, du machst das so klasse. Thomas, du bist immer für mich da. Ja, das ist ein Teil unseres Dienstes, aber es soll dich nicht davon entbinden, dass du eine Beziehung mit Gott aufbaust, dass du eine Beziehung mit Jesus Christus. Ich will es auch nochmal betonen, ich sage zwar immer wieder Gott, aber es ist Yahweh Adonai. Es ist, ich bin der, ich bin der einzig wahre Gott, der Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Es ist nicht nur irgendein Gott, hatten wir mal eine frühere Sendung, wo wir mal kurz drauf eingegangen sind. Okay, auch da gäbe es noch einiges zu sagen. Wir wollen nicht warten, keine Zeit verlieren. Wir wollen keine Mühe aufwenden. Ja, das ist ein bisschen anders wie, es muss alles sofort sein und Fast Food. Dieses keine Mühe aufwenden, nicht investieren wollen, mich nur auf andere zu verlassen, weil das leichter ist, hat schon damit zu tun, entschuldigt, aber das ist Faulheit. Das ist der Geist der Faulheit. Es gibt für alles, was ich genannt habe, eine geistliche Dimension der Finsternis. Für vieles, was ich heute gesagt habe, gibt es speziell eine Macht, eine Gewalt, ein Fürst der Finsternis, der sich auf seine Agenda geschrieben hat, auch die Ablenkung, die ist ganz, ganz, ganz oben, mich davon zu behindern. Faulheit gehört auch dazu. Bequemlichkeit gehört auch dazu. Warum soll ich in etwas investieren, wo es mir doch als Christ sowieso zusteht? Da haben wir den Punkt der Selbstverständlichkeit. Oh, big mistake. Ja, sollten wir ein bisschen aufpassend sein. Wir sollen harren, auch wenn wir investieren müssen, weil Gott uns manchmal sogar warten lässt, damit wir zubereitet werden können, damit wir weitergehen können. Lasst es uns nicht wegwerfen, nur weil es uns nicht passt. Also Jeremia ist ja so ein richtig heftiges Beispiel. Der hat manchmal 10 Tage auf Antworten warten müssen. Der musste investieren, um Antworten fürs Volk zu bekommen, wenn die ihn wegen Kriegsentscheidungen. Sollen wir in den Krieg gehen, sollen wir nicht in den Krieg gehen? Wird der Herr sie in unsere Hände gehen? Hey, bei David war das anders. David hat eine so super Beziehung zu Gott gehabt. Der hat ihn immer gefragt, Herr, soll ich in den Krieg ziehen? Wirst du mir den Feind in die Hand geben? Trotzdem gab es Propheten zu der Zeit. Aber David als König hat sogar selber gehört. Ist heute nicht mehr ganz so üblich. Oh, schöner Fehler. Wir wollen nicht entscheiden. Wir wollen die göttliche Garantie und Gott soll doch für uns entscheiden und die Verantwortung übernehmen, dass die Entscheidung richtig ist und der Weg richtig ist und überhaupt. Aber hier hätte ich so eine schöne eigene Sendung über Gottes Familienpädagogik. Wir sind seine Kinder. Wir fangen sehr klein an. Er lehrt uns über verschiedene Jahre und über verschiedene Stufen seine Herrlichkeit zu erfahren. Und das ist ganz wichtig. Wenn ich aber nicht entscheiden will, bleibe ich Kind. Dann werde ich definitiv nie zur Braut, das kann ich euch gleich sagen. Jesus wird nie eine Braut heiraten mit Pamperswindeln. Das ist mein Vortrag, wenn es um die Braut geht, ja, wo alle sagen, ja, ich gehöre ja zur Braut, ich gehöre zu der Kirche oder der Kirche. Wir sind Braut. Und ich sage, nö, bist du nicht. Du bist Mitglied der Kirche, aber Braut bist du dann, wenn du auch Verantwortung für dein Leben, wenn du Verantwortung in dem hörst, wenn du dies und jenes, was einfach klar in der Bibel steht, ja, wo wir uns reinigen und heiligen sollen, die Braut hat keine Flecken und Runzeln. Was ist eine Flecken und ein Runzeln? Wir kommen wieder zurück zu dem Fehlerpunkt. Wir wollen nicht entscheiden, wir wollen keine Verantwortung haben. Aber dann bleiben wir Kinder. Sogar Jugendliche wollen schon lernen, Entscheidungen zu treffen. Sie wollen ihren eigenen Weg gehen. Und da kommt ja der Punkt, mach Fehler, aber geh. Und das ist eine Entscheidung. Soll ich jetzt ein Haus kaufen oder nicht? Kann ich mich verschulden? Oder nicht? Das ist schon ein bisschen größere Hausnummer. Beim Auto wird's dann einzeln. Ich habe draußen ein Auto stehen, das habe ich erst seit 3 Monaten. Es ist mir angekündigt worden. Ich habe mit was ganz Kleinem, ganz anderem gerechnet. Gott hat mich wunderbar überrascht. Er hat mir ein enormes Geschenk gemacht. Wunder über Wunder. Ist eine schöne Geschichte, würde euch freuen. Aber ich musste eine Entscheidung treffen. Ich sah das Auto und sag, okay, das kann nicht für mich sein, das ist nicht meine Preisklasse. Aber Herr, ja, dann habe ich da mal ganz vorsichtig nachgefragt, was würde es denn kosten? Ich bin bald auf den Popo gefallen, weil das so die Grenze war, die ich noch vor einigen Monaten vorher gegeben hatte, als ich noch vor Israel gewesen war. Und da geht immer mein ganzes Geld dann wieder weg. Und jetzt stand ich vor der Entscheidung. Ich hatte so gut wie nichts mehr quasi in der Tasche. Ich musste mich entscheiden, nehme ich dieses Geschenk, auch wenn ich noch etwas zahlen muss dafür, an. Es war ein reiner Glaubensschritt. Ich musste entscheiden. Und ich habe nur noch eine Rate zu bezahlen. Ja? Er hat in 3 Monaten so viel Gnade geschenkt, dass die Leute, die mir geholfen haben, das zu finanzieren, diesen Betrag, die sagen, was? Wir hätten mit doppelten, halbes Jahr, Jahr vielleicht gerechnet. Wir wissen ja, du lebst von Spenden und so weiter. Aber das wäre alles okay gewesen. Und jetzt ist nur noch eine Rate offen. Also das war eine Entscheidung. Ich hätte die Entscheidung auch an mir vorbeigehen lassen können und sagen, oh Herr, das ist mir alles zu unsicher im Moment. Aber ich hatte diese Ankündigung und ich wusste, Gott liebt es, Geschenke zu machen. Er hat mich auch hier sehr, sehr trainieren müssen. Und dann habe ich sie genommen. Aber ich weiß von anderen zum Beispiel, die wissen, okay, es kommen schwierige Zeiten. Irgendwann dürfen wir nicht mehr kaufen oder verkaufen, weil wir so ein Zeichen auf die Hand kriegen sollen oder auf die Stirn. Wollen wir nicht haben, also verbraten wir jetzt mal alles, was wir an Bargeld und Ersparnissen haben. Vorsichtig, sage ich nur. Ich kenne solche Fälle, die haben dann Autos gekauft und große Sachen gekauft und dies und jenes gekauft. Und ich kann nur sagen, ich könnte nicht sehen, dass Gott ihnen das wirklich gesagt habe. ich hoffe, Sie hören die Sendung nicht, Frank, kriege ich anschließend eins auf den Nuss. Aber es ist so, wir brauchen hier Weisheit. Ja, das stimmt. Alles, was die Voraussagen, es stimmt. Wir wissen den Zeitpunkt nicht genau, wann es so kommen wird, aber es dauert nicht mehr lange. Nur, ich muss das nicht jetzt alles verbraten. Das ist die falsche Entscheidung. Ja? Dann kann es mir schon passieren, dass ich habe einen Fehler gemacht und stelle plötzlich fest, ja, aber der Rest kommt nicht, sogar wenn ich das bar bezahlt habe. Und dann muss ich den Herrn fragen, oh Herr, war das der richtige Zeitpunkt? War das die richtige Entscheidung? Dann kann er ganz klar sagen, nö, war sie nicht. Aber weißt du, verkauf's nochmal, hast du zwar jetzt ein bisschen einen blauen Fleck davon, aber ich weiß, was wir damit machen. Und dann bist du wieder voll im Segensfluss. Und das funktioniert auch. Also macht diesen Weg unbedingt, investiert, entscheidet, werdet mehr und mehr mündig und sagt nicht nur, oh Herr, du machst, ja. Oh, mein Lieblingsspruch war über Jahre hinweg gewesen. Ich will nur deinen Willen tun, Herr. Ich will nur deinen. Du sagst mir, was ich tun muss und ich mache es. Und das funktionierte toll. Bis er mir vor einigen Jahren sagte, ja, und was meinst du dazu? Was meine ich dazu? Du sagst mir, was ich zu machen habe und ich mache es. Total anders, wie ich noch vor 20 Jahren war, wie ich noch vor 10 Jahren war. Schon ein Riesenwunder. Aber so war ich drauf und gesagt, nee, du sagst mir was. Nee, ich will jetzt mal wissen, wie du das. Könnte ich 3 Tage Zeit haben? Ich muss mir drüber machen, was ich damit meine. Und er sagt, ja, du bist jetzt so weit, dass ich dich wieder voll in den Entscheidungsprozess hineinnehme, dass du lernen kannst, ich höre, was du sagst. Also das ist ein Fehler. Ja, und dann hatten wir ganz am Anfang heute Morgen, ich will ihn gar nicht so hören, weil das nicht meinen Plänen entspricht, weil das nicht meinen Wegen entspricht, weil das nicht meinen Hoffnungen entspricht, weil das nicht meinen. Wenn ich mir selbst schon Dinge fest vorgenommen habe, sie mich festgelegt habe, dann irgendwann mal auf die Idee komme, wo ich mir schon dreiviertels entschieden habe oder sogar schon die ersten Schritte unternommen habe in die Richtung, ja, Herr, wie sieht das aus? Gell, das habe ich alles gut gemacht, habe ich alles richtig gemacht. Und ich warte nur auf ein Ja. Dann wird er gar nicht sprechen und wahrscheinlich wird eine andere Stimme kommen und sagen, ja, hast du alles richtig gemacht. Oder wenn ich Angst habe, etwas zu verlassen, weil ich schon Jahre, Jahrzehnte gewohnt war, das war meine vertraute Umgebung, ich kenne mich hier gut aus. Und viele in meiner Umgebung sagen, nee, also ein anderer Weg kommt für dich gar nicht in Frage. Das ist so. Wenn ich das als Festlegung in meinem Leben habe, wird Gott nie was Neues mit mir anfangen können. Der kann mir noch 25 Mal über alle möglichen Personen oder auch andere Wege sagen, ich habe was Neues für dich. Meine Angst, das Alte zu verlassen, was ja vielleicht auch mal ein Stück Heimat war, oder auch die guten Ratschläge der anderen, siehe Hiob, ne, waren ja viele gute Ratschläge dann von seinen Freunden, stimmten trotzdem alle nicht, wird mich so blockieren, dass ich immer hören will, was ich will. Ich werde nur hören, was ich will, weil ich für anderes nicht offen bin. Und wenn ich mal offen wäre, dann wird die Angst mich davor hindern, dann doch zu gehen. Schwierige Entscheidung. Da kann ich nur sagen, okay, Herr, alles ganz von vorne. Reset, wirklich wie beim Computer, Reset. Ich will mich nicht mehr festlegen. Ich lege dir alle meine Festlegungen hin. Sag du, was ist. Und notfalls kann ich einen Vlies auslegen oder ich kann andere Leute oder kann einfach sagen, dann schick mir noch andere, 2 andere Bestätigungen oder 3 oder 4. Ich habe manchmal auch 5 gebraucht, das waren dann für die ganz Schwerfälligen. Aber dann, wenn ich nicht will, dass ich was anderes höre, als das, was ich eigentlich schon festgelegt habe, werde ich nichts anderes hören. Dann fehlt mir aber auch der Gehorsam, da fehlt mir die Demut. Und ich möchte nicht in der Person dann stecken, wenn sie irgendwann mal hört, ja, ungehorsam und stolz, das hatte ich schon ganz schön gehört. Ein Punkt ist auch, segne mich, ich, mich, meiner, mir. Ja, immer das Gute für mich. Aber das Ganze ist eigentlich eine Proforma, es ist nur eine Formsache. Ich will nicht wirklich diesen Segen, den er für mich hat, diese Berufung, die er für mich hat, ich erliege dann auch einer Selbsttäuschung. Geht so ein bisschen in den Punkt von vorher, ist trotzdem noch ein wenig anderes. Was machen wir mit Fehlern? Buße. Fehler sind nicht das Problem. Buße. Ja, Buße ist das universelle Heilmittel Gottes, warum Jesus ans Kreuz gegangen ist. Mache Fehler, aber geh. Komm zu mir, bekenne, da bin ich voll daneben getreten, das habe ich nicht gesehen, das habe ich nicht sehen wollen, ich war blind, ich war taub. Warum sagt uns Jesus in Jesaja und in anderen Stellen, ich bin gekommen, die Blinden sehen zu machen, die Tauben hören, die Lahmen gehen, Stumme widersprechend, Kranke heilen, die aus dem Gefängnis freizusetzen, auch im Neuen Testament, nicht nur im Alten unter Jesaja, weil genau das der Fall ist. Wir sind heute blind, wir sind taub, wir haben harte Herzen, wir sind voller Fehler. Ist das schlimm? Nur wenn ich in dem Zustand bleiben will, ansonsten nicht. Wer anders als ich könnte darüber wirklich Zeugnis geben. Deswegen lasst uns beten. Ja, ein Punkt, die Leistung habe ich noch rausgelassen, aber es wird wirklich zu viel. Lasst uns beten. Ich glaube, wenn wir jetzt noch beten, wir hatten, glaube ich, noch einen Anruf, den würde ich gerne auch noch beantworten, wenn er nicht ganz verschwunden ist, weil es so lange gedauert hat. Aber Jesus, heute, jetzt und hier wollen wir vor dich treten. Jeder einzelne Hörer, egal welches Alter, egal wie reich, wie arm, wie intelligent oder vielleicht eben auch nicht, das ist manchmal völlig falsche Einschätzung. Jesus, wir wollen lernen, durch deine Augen zu sehen. Wir wollen lernen, dich zu hören und wahrzunehmen. Wir wollen lernen, deine Herzenshaltung, deine Liebe für mich selbst und für den anderen, egal wer er ist, zu erfahren. Du gibst uns ja ein Gebot, das Nächstenliebegebot, dass wir den Vater, dass wir Gott, Yahweh Adonai, lieben sollen mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Aber ganz oft ist nicht mein ganzes Herz dabei, meine Seele sowieso ziemlich zerschlagen. Ja, und meine Kraft ist mehr von mir als vom Heiligen Geist. Vergib uns. Vergib mir ganz persönlich für die vielen, vielen Fehler, für die vielen Irrtümer, für die Blindheit, für die Taubheit. Ja, und für das Stummsein, wo ich hätte reden sollen. Vergib mir und mache mich wieder neu. Du hast uns versprochen in Hesekiel, dass du ein neues Herz schenken kannst. Ja, das kannst du. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, der für mich in den Tod gegangen ist, für mich in die Hölle gegangen ist, für mich die Schlüssel von Tod, Hölle und Grab hochgeholt hat, für mich die Blindheit, die Taubheit, das Gefängnis und den Fluch getragen hast. Vielleicht verstehe ich es noch nicht. Vielleicht ist mein Herz eben wirklich so hart geworden über all die Jahre und meine Ohren so zu, meine Augen so verklebt, dass es nicht ging. Aber ich habe heute gehört, es geht. Und wenn du es hier machen kannst und bei vielen anderen, kannst du es auch bei mir machen. Jeshua, mache alles neu. Fang neu mit mir an. Geh neu mit mir Wege, die ich vielleicht sogar schon verlassen habe. Wecke meinen schlafenden Geist in mir, meinen schlafenden Geistmenschen. Wecke ihn auf, wenn er schläft, aus Schmerz, aus Ablehnung, aus Wunden. Ich rufe heute zu dir, hilf mir. Ich möchte diese Beziehung wieder mit dir haben oder ganz neu haben, Herr. Ich will von dir hören und ich will auch lernen, dir zu folgen. Wie heute Morgen, schenk mir Demut, schenk mir Gehorsam, schenk mir das Wollen und das Gelingen, Herr, dass mich nicht Fehler oder Stolpersteine abhalten, sondern deine Herrlichkeit und deine Liebe mich anzieht und festhält und nie wieder fallen lässt, egal was passieren mag. Amen.
Amen. Vielen Dank, Annemarie. Das ist also der zweite Teil gewesen. Jetzt ein bisschen Pause und dann gehen wir dann schon bald in den dritten Teil hinein.
Radio Maria.
Die Sendung haben wir nur dank Ihrer Spende produzieren können. Herzlichen Dank.